herzlich willkommen beim Podcast Eros und Psyche. Und ich habe hier die Ines vor mir sitzen, eine ganz bekannte Bloggerin. Sie hat 2 Blogs hier in Österreich und sogar 3. Und sieht, wie gut ich mal wieder vorbereitet bin. Auf jeden Fall übergebe ich gleich mal Ines das Wort, damit sie sich vorstellen kann.
Ja, hallo Miriam. Erst einmal danke für die Einladung. Genau, also wie du schon gesagt hast, habe ich 2 Spaßblogs, wenn man es so nennen darf, und mittlerweile einen Businessblog, den gibt es noch nicht allzu lange, und der ist auf meiner Website als Blogcoach, deswegen bist du wahrscheinlich schon gut vorbereitet, aber hast das nicht gewertet. Ja, und ich bin Bloggerin seit 2016, habe das damals noch neben meiner Arbeit gemacht und habe dann im Frühjahr 2019 mich mit dem ganzen Thema selbstständig gemacht. Also erst als Blog- oder als Marketing-Spezialistin und mittlerweile bin ich fast nur noch ausschließlich Bloggerin.
Jetzt sind wir ja sehr geheimnisvoll. Magst du mal den Namen deiner beiden Blogs verraten?
Ja, also ich habe einen Blog, der aus dem anderen entstanden ist sozusagen. Also ich habe angefangen mit Frauenmut. Das war eben der erste 2016 und da war ich in meiner, wenn man so will, wilden feministischen Phase. War sehr aufmüpfig unterwegs und wollte unbedingt für Frauen schreiben. Und so ist Frauenmut entstanden, weil ich war damals etwas orientierungslos, was meinen Beruf betroffen hat, war dann in einem Karrierecoaching und meine Coachin hat dann gesagt, naja, wieso bloggen Sie nicht einfach? Und ich habe es erst als eine total schlechte Idee empfunden, weil ich dachte, Gott und die Welt bloggt. Bin aber froh, dass ich es dann gestartet habe. Und auf diesem Blog ist es halt vorrangig um Frauenthemen gegangen, aber outside of the box. Also keine Modethemen oder Make-up-Tutorials, sondern es ist darum gegangen, um Single-Leben, um Feminismus auch, um auch schwerere Kost wie sexuelle Belästigung. Und ich habe dann einmal einen Artikel für Männer geschrieben und der nannte sich Die Spielchen der Arschlochfrau. Und der Blogartikel ist dann so durch die Decke gegangen, dass ich meinen zweiten Blog gegründet habe, Frauen verstehen. Und mittlerweile habe ich jeweils einen Blog für Frauen und einen für Männer. Also wie gesagt, der erste heißt also Frauenmut, ist zu finden unter frauenmut.com. Und der zweite ist frauen-verstehen.com. Ja, das sind meine Blogs für beide Geschlechter.
Ich erinnere mich noch ganz gut, als ich das erste Mal auf deinen Blog gestoßen bin, dann dachte ich, wie cool, da ist eine Frau, die so viele Themen anspricht, die Möglichkeit gibt, Gedanken wieder in Schwung zu bringen, gerade auch zu so Tabuthemen. Ich meine, heutzutage reden alle über sexuelle Belästigung, über Single-Sein. Es ist so was Normales geworden, aber vor 2-3 Jahren sah das noch ganz anders aus und da war das natürlich etwas sehr Mutiges, so etwas überhaupt anzusprechen. Na, weil wenn ich jetzt überlege, gerade letztes Jahr dieses Jahr mit der Tamponsteuer, was das für ein Riesendrama war, und oder mit dieser MeToo-Geschichte damals, ne? Und dass es jetzt solche Blogs gibt und du bist ja im österreichischen Raum, wie vielleicht einige Hörer erkennen können. Für mich natürlich wieder eine Herausforderung, weil das mal wieder ein anderer Dialekt ist, mit dem ich mich auseinandersetzen darf. Aber ich fand das natürlich ganz toll, weil es etwas Lokales ist, womit du aber trotzdem im deutschsprachigen Raum viele Frauen erreichst. Mhm. Mich würde aber trotzdem interessieren, wie kommt man da drauf, über Sexualität zu schreiben?
Ja, also ohne jetzt zu sehr in meine biografischen Details zu gehen, muss ich sagen, dass die Themen, über die ich schreibe, schon auch die Themen immer sind, die mich bzw. auch meinen Freundeskreis betreffen. Also gerade die Sexualität, da hatte ich, glaube ich, schon vor 15 Jahren das Aha-Erlebnis, dass, und jetzt sprechen wir das ganz konkret aus, der Orgasmus der Frau in Filmen total unterschiedlich zu dem ist, wie es halt in der Realität ist. Und durch viele Gespräche mit meinen Freundinnen und Bekannten, also wir waren da immer relativ offen, bin ich halt immer weiter drauf gekommen, dass es anderen auch so geht, also dass zum Beispiel die Lust der Frau nicht so easy-cheesy kommt und der Höhepunkt auch nicht so easy cheesy kommt, wie es immer dargestellt wird. Und ich habe gemerkt, dass ich da eben nicht allein damit dastehe. Und irgendwie hat sich dann auch der Wunsch gezeigt, mich auf größerer Ebene auszutauschen mit anderen. Und ich habe damals dann auch schon Profis gesucht, mit ins Boot geholt, interviewt und da aus dem Erfahrungsschatz auch schöpfen können und versucht halt, diese Themen zu enttabuisieren. Also es ist natürlich eine persönliche Geschichte, aber auch irgendwie der Wunsch, das Thema, diese Themen groß zu machen, sie aus dem Schatten zu bringen, indem sie ja trotzdem nach wie vor sind, weil Pornos sind omnipräsent, aber wie es jetzt wirklich, und da bist ja du der Profi, wie es wirklich um die Lust der Frau bestellt ist, das ist ja irgendwie noch total, das sollten wir am besten nur im Hinterzimmer besprechen. Und ja, also das waren die Ursachen, warum ich überhaupt darüber geschrieben habe. Es war natürlich auch nicht jetzt leicht für mich, weil natürlich outet man sich da auch ein bisschen damit, weil man ja sagt, okay, oder irgendwer muss jetzt da über Sex schreiben und vielleicht will man es gar nicht selbst, aber das Thema ist einfach so groß und so drängend, dass ich glaube, es führt kein Weg vorbei, als dass wir Frauen die Sache in die Hand nehmen. Ja.
Na, ich kann das sehr gut verstehen, gerade auch, was du mit diesen Hollywood-Filmen magst. Ich erinnere mich noch, als ich ganz jugendlich war und meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe, habe ich gesagt, wo ist denn dieses Feuerwerk? Und wo ist diese Musik? Warum passiert da nichts? Also man hat natürlich so diese kindlichen Vorstellungen oder diese jugendhafte Romantik, die ja auch früher immer so beschrieben worden ist. Und das ist ja auch der Grund, wie ich im Endeffekt dazu gekommen bin, dass ich mich mit Freundinnen und Kollegen ausgetauscht habe und gemerkt habe, dass ich ein anderes Verständnis dafür habe und dass das, was die Medien uns präsentieren, nichts mit der Realität zu tun hat. Und genau dafür haben wir auch den Podcast. Wir wollen mit Tabus brechen und wir wollen eine neue Normalität schaffen in dieser Gesellschaft. Mit jeder Stimme, wie zum Beispiel deinem Blog und mit jedem Artikel, haben wir die Gelegenheit, diese Normalität zu erweitern und einfach unsere Normalität zu schaffen, die halt nicht die Pornografie ist, die nicht die Tatsache ist, dass Frauen einfach auf Knopfdruck Lust haben und dass das total easy geht. Und sobald du die Klitoris einmal anrührst, entsteht da das Feuerwerk, geht der Zug durch den Tunnel und du hattest den Höhepunkt und am besten noch drei hintereinander. So funktioniert das ja nicht. So, wir haben uns ja gerade noch mal darüber unterhalten, wie unterschiedlich Orgasmen auch bei der Frau sein können und wie wir medial davon verändert worden sind. Ich erinnere mich, dass ich viele Artikel gerade speziell für die Lust der Frau bei dir gelesen habe, wie sich jemand trauen kann, etwas zu spüren, aber auch ganz explizite Anleitungen, was es gibt am vaginalen Orgasmus oder klitoralen Orgasmus. Und ich meine, wir wissen ja heutzutage, der vaginale Orgasmus ist ja nichts anderes als ein klitoraler Orgasmus, aber halt durch die Stimulation der Schenkel. Du hattest gesagt, du hast ja viele Experten eingeladen. Was waren so deine größten Aha-Momente im Rahmen deiner Blog-Tätigkeit, wo du sagst, boah, diese Informationen haben mein Leben verändert oder meine Blogger-Blickwinkel? Wo du gesagt hast, das hatte ich vorher nicht gewusst.
Also ich glaube, dass ich inhaltlich gar nicht von so viel überrascht war, auch aufgrund dessen, weil ich mich immer sehr viel vorbereitet und eingelesen habe, wenn ich Interviews hatte oder Artikel geschrieben habe. Aber ich glaube, was mich am meisten schockiert hat, war die Erkenntnis, dass es, oder was bis heute in meinem Kopf so widersprüchlich ist, ist, dass Probleme, zum Beispiel Orgasmusprobleme, so viele Frauen betreffen, aber so darüber geschwiegen wird, nach wie vor. Und zum Beispiel auch, als ich die ganzen Artikel veröffentlicht hatte, und das war irgendwie schon auch, das war schlimm, dass ein Orgasmuskampf entstanden ist in der Kommentarspalte und dass einige dann geschrieben haben, ja, der vaginale Orgasmus ist aber möglich und das stimmt ja auch alles gar nicht und man muss sich nur entspannen und das ist nur Kopfsache. Also das war für mich irgendwie etwas, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, also schon mit Widerworten oder ich dachte mir vielleicht, okay, vielleicht gibt es jetzt enttäuschte Männer, die denken, oh, wie soll ich eine Frau denn sonst befriedigen, wenn nicht durch Penetration? Aber dass so ein Kampf auch ausbricht, das war für mich irgendwie ja schockierend. Und auch diese Anzahl derjenigen, die dann aber gesagt haben, ja, es funktioniert tatsächlich. Also das große Thema bei mir war ja nicht das, dass man nur eine Sekunde zum Beispiel die Klitoris anfassen muss, sondern dass diese erst überhaupt einmal stimuliert werden sollte und nicht die Penetration den Orgasmus auslöst. Das war ja das große Thema, über das ich zum Beispiel geschrieben habe. Oder Kommentare sind zum Beispiel gekommen, was ich ja auch immer total, was für mich nicht zusammengeht, ja, der Orgasmus ist nur Kopfsache. Ja, das ist, als würde ich mich einfach nur entspannen müssen und die Technik ist egal und ich komme dann eh schon. Also das ist für mich auch so ein Argument, was manchmal kommt und das impliziert ja dann auch immer, du kannst dich einfach nicht entspannen. Ja, ob es jetzt von Frauen kommt oder von Männern kommt, als Vorwurf praktisch. Und das sind, glaube ich, diese Learning oder diese Überraschungseffekte, mit denen ich nicht gerechnet hätte, also zumindest was diese Artikel betrifft. Und sonst hätte ich wahrscheinlich genug Anekdoten aus dem Bloggerleben, zum Beispiel, dass Kommunikation tatsächlich alles ist. Also egal, ob es jetzt darum geht, Interviewpartner anzufragen oder Partnerinnen, also das hat anfänglich so viel Überwindung gekostet, mich mit jemandem zusammenzuschließen und jetzt schreibst du einfach ein E-Mail und lernst die coolsten Leute kennen und die coolsten Profis. Das waren so persönliche Erfahrungen, die einfach den Beruf auch irgendwie ausmachen oder das Bloggerleben so schön machen. Also diese Leichtigkeit einfach, mit der man sich austauschen kann. Und was noch, also wie gesagt, inhaltlich habe ich da eigentlich keine großen, also hatte ich natürlich sicher viele Aha-Erlebnisse, aber eher so kleine und viele, okay, das habe ich noch nicht gewusst und das habe ich noch nicht gewusst. Aber was dann auch dazugekommen ist, ist, wie immens eine Reichweite überhaupt sein kann.
Da fand ich das sehr interessant, dass ich auch wirklich jetzt für diesen Podcast die meisten Leute über Instagram oder über Facebook akquiriert habe, weil diese Wege sind so kurz geworden. Und da kann ich nur allen empfehlen, traut euch, die Leute anzuschreiben, die meisten antworten drauf. Es gibt welche, die haben Agenturen von den Großen inzwischen, aber die meisten von uns sind eigentlich echt gut erreichbar und werden auch gern immer mal wieder eingeladen, ne? Also wir hatten ja auch einen sehr einfachen, leichten Kontakt. Ich würde mir wünschen, dass die Orgasmen der Frauen auch so einfach wären. Weil wir haben uns, glaube ich, das erste Mal über Männer ausgetauscht. Da erinnere ich mich noch ganz früher, also vor 2 Jahren hatten wir mal über Instagram Kontakt, da hattest du irgendwas gepostet. Da habe ich gesagt, oh ja, die Situation kenne ich auch. Und dass wir jetzt heute hier zusammensitzen und einen Podcast aufnehmen und auch darüber nachdenken, wie wir vielleicht geschäftlich mal was zusammen machen können, ist natürlich etwas total Aufregendes, wie aus derselben Intention einfach eine neue Normalität zu schaffen und ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, auf einmal vielleicht sogar eine Bekanntschaft, Freundschaft oder auch Geschäftsbeziehung entstehen kann. Wie, du hattest ja erzählt, dass du verschiedene Experten eingeladen hattest. Gibt es einen Experten, der für dich besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du gesagt hast, da hast du das Gefühl gehabt, deinen Lesern besonders nochmal die Augen öffnen zu können? Vielleicht nicht dir, aber wo du gemerkt hast, danach, dieser Artikel ist besonders gut angekommen.
Also das Überraschende war, dass, also ich habe schon tendenziell gemerkt, ich hatte mehrere Experten und Expertinnen zu Sexthemen oder zu Beziehungsthemen, zu speziellen, zum Beispiel Fremdgehen und so. Aber was eine ganz große Sache war und was mich total verwundert war, war das, dass eigentlich die Artikel, die man selbst aus dem Herzen geschrieben hat, ohne sich jetzt zu überlegen, wem kann ich jetzt am meisten helfen und welcher Experte ist jetzt für meine, unter Anführungszeichen, Zielgruppe. Das klingt immer so Marketing-sprechmäßig, weil man bloggt ja für die Menschen und weil man ja auch irgendwie eine Botschaft verbreiten will. Aber ich habe da gemerkt, dass es nicht die Experteninterviews und so sind, die extrem gut ankommen, sondern diese Artikel, wo man sich ganz innerlich total öffnet. Und auch persönliche Geschichten, dass das eher manchmal Reichweite erzielt und auch zum Beispiel viel mehr Medieninteresse erzielt als Experteninterviews. Also ich kann da jetzt keine speziellen nennen, weiß aber, dass spätestens ja, dieses Jahr oder nächstes Jahr eine ganz interessante Persönlichkeit in meinen Blogs erscheinen wird. Du weißt, wer das ist.
Wir lassen dieses Mysterium jetzt einfach mal stehen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaut mal ruhig auf diesen Blog vorbei. Wie gesagt, es ist ein Blog für Frauen und speziell ein Blog für Männer, wo auch unter anderem spezielle Kurse sind, wenn ich mich richtig erinnere, erwähnt werden, wie Männer quasi Frauen nochmal ein bisschen glücklicher machen können, als sie es nicht sowieso schon tun. Was ich ja persönlich als Frauenärztin mir natürlich total schwer fällt, spezielle Sextipps in dem Sinne zu geben. Ich versuche ja immer so ein bisschen was zu erklären, warum es vielleicht so sein könnte. Ich finde es immer ganz gut, wenn ein Mann anderen Männern das erklärt, wie es funktioniert. Und da hast du einen ganz tollen Experten auf deiner Seite, deswegen kann ich nur empfehlen, den Link werden wir nochmal, also wir werden beide Blogs natürlich in den Shownotes verlinken und stöbert da mal ein bisschen und schaut. Gibt es denn so einen Tipp, den du den Frauen mitgeben möchtest von deiner Blogger-Erfahrung, was so der erste Schritt ist, wenn sie merken, okay, ich bin mit meiner Sexualität an sich zufrieden, aber es geht noch was. Weißt du, wir Frauen haben ja immer das Gefühl, da geht immer noch was, ne? 5 Kilo gehen immer noch mal runter, wenn wir eine Diät machen. Und in der Sexualität haben wir ja auch oft so das Gefühl, es reicht noch nicht, was wir schon erlebt haben, sondern wir wollen noch andere Sachen ausprobieren. Hast du da so den First Steps quasi so als Tipp für unsere Zuhörer?
Also wahrscheinlich geht das jetzt in eine gegenteilige Richtung, aber ich habe nicht den ultimativen Sex-Tipp, sondern ein Thema, mit dem ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftige, ist zum Beispiel, wie empfinde ich als Frau Sexualität überhaupt und was ist Sexualität für mich und womit, mit welcher Sexualität fühle ich mich wohl? Und ich habe ja auch deinen Kurs besuchen dürfen und habe da auch herausgefunden, dass ich glaube, es zwei große Themen gibt, was die Sexualität von Frauen betreffen. Und das erste Thema ist, dass sie sich vielleicht gewisse Praktiken nicht trauen oder sich gewisse Wünsche nicht trauen auszusprechen. Aber das Zweite, was ich finde, was ein vielleicht noch viel größeres Tabuthema ist, ist, dass Frauen vielleicht auch zu viel mitmachen, wenn sie gar nicht wollen. Also, dass Frauen zum Beispiel mit ihrem Partner, damit er friedlich bleibt, 5-mal in der Woche Sex haben, sie selbst aber nur vielleicht 3-mal Sex haben möchten. Oder dass Frauen überhaupt nicht die eine Stellung wollen, aber wissen, dass er da zum Beispiel am schnellsten den Höhepunkt erreicht und das dann mitmachen. Also ich glaube, es geht nicht nur darum, was tue ich zu meiner Sexualität dazu, sondern auch, was tue ich davon weg? Was mag ich denn von den Praktiken jetzt überhaupt nicht mehr? Oder mein wichtigster Tipp wäre, in sich hineinzuhören und zu spüren, will ich das jetzt wirklich? Also zum Beispiel glaube ich, dass viele Frauen auch, und da wird es jetzt wieder ein bisschen politisch, dass viele Frauen auch einfach, wenn sie jemanden geküsst haben und mit jemandem Betting praktizieren, dass sie dann auch glauben, den nächsten Schritt tun zu müssen, mit ihm schlafen müssen. Und da bin ich jetzt auch in letzter Zeit sehr oft am Überlegen, okay, was ist, wenn man jetzt einfach als Frau währenddessen keine Lust mehr verspürt oder einfach nicht weitergehen möchte. Und ich überlege mir da gerade, wie groß ist denn da das Tabu zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber gar nicht mehr weitermachen, sondern mir passt es gerade so, wie es ist. Also ich glaube, es muss ein gesunder Mix sein zwischen sich trauen, das auszusprechen, was man möchte. Es muss jetzt nicht der überdrüber Fetisch sein, kann sein, aber das kann auch sein, okay, ich möchte heute bitte keinen Kinky-Sex, sondern heute einfach nur Kuschelsex, oder ich möchte heute keinen Kuschelsex, sondern richtig versauten Sex. Und zweitens aber auch, okay, ich möchte es heute vielleicht gar nicht und ich möchte nicht mit dir kuscheln, weil ich Sex haben will, sondern ich will mit dir nur kuscheln oder nur küssen. Also ich glaube, dass dass sich das die Waage halten muss. Und über das mache ich mir auch viel Gedanken in letzter Zeit. Wie gesagt, auch bedingt durch deinen Kurs, da war so viel Input, was die Lust der Frau betrifft. Und ich finde, das Thema gehört auch nochmal angepackt und angesprochen.
Also ich bin ja ein bisschen froh, dass du jetzt keine Tipps und Tricks gegeben hast, sondern quasi dieses wichtige Thema einfach nochmal angesprochen hast, weil das ist auch meine Erfahrung, dass dieses Nein-Sagen einen höheren Stellenwert immer wieder kriegt und dass dieser Druck mehr oder schneller zum Orgasmus zu kommen und immer einen intensiveren zu fühlen, häufig gar nicht von den Frauen selber ausgeht, sondern von dem Druck der Gesellschaft und dem, was auf uns lastet. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen, puh, Gott sei Dank hat sie nicht gesagt, die Stellung XY ist die, die dich besser hinbringt, sondern hast einfach, auch so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, ein sehr wichtiges Thema einfach angesprochen. Und ich glaube, dass wir wegkommen werden von diesem höher, schneller, weiter zu was möchte ich eigentlich als Frau, dass wir nochmal eine ganz neue Emanzipierung der eigenen Lust und auch der Frequenz kennenlernen. Weil ich habe das nicht selten, dass ich in der Praxis Paare habe, wo der Mann kommt und sagt, ich werde dich jetzt verlassen, weil wir haben nur noch einmal die Woche Sex und ich will dreimal die Woche Sex haben. Und am Ende stellt sich aber raus, also das Paar ist dann bei mir in Therapie, und 10 Sitzungen vielleicht da, manchmal auch nur 3, und die haben nicht häufiger Sex, als sie davor hatten, aber sie sind voll glücklich, weil sich rausstellt, dass es oft nicht um den Sex geht, sondern ums Gesehenwerden, um angenommen werden, um gehalten werden, um ein Vertrauen, was entsteht. Und auch Männer brauchen das. Und sie äußern das aber ganz häufig darin, dass sie häufiger Sex haben möchten, weil Sex die einzige Qualität ist, wo sie ihre Partnerin alleine haben, besonders wenn Kinder im Spiel sind. Dann ist häufig die Frau ja eingenommen von den Kindern und der einzige Moment, wo sie dem Partner die volle Aufmerksamkeit gibt, vermeintlich, ist während dem Sex. Und dann wird häufig das drauf projiziert, weil es einfach keine qualitative Paarzeit mehr gibt. Und wenn ich aber vorher weiß, wie oft möchte ich eigentlich Sex haben und ich bespreche das in einer Partnerschaft und was sind die Bedingungen, die dafür greifen müssen, was brauche ich, damit ich in Lust komme, umso einfacher können die Partner sich gegenseitig dran helfen, diese Lust hervorzurufen und die Räume dafür zu schaffen, dass diese Lust wieder aufkommen kann. Weil gerade heutzutage ist es ja fast gar nicht mehr möglich. Wir hängen ja alle am Handy, schauen irgendwelche Serien oder kümmern uns um Kinder oder sind auf der Arbeit. Da gibt es keinen Raum mehr für Fantasie. Und da finde ich gerade so Blogs heutzutage und Podcasts eine tolle Fluchtmöglichkeit, wie so ein Mini-Vorspiel, um wieder sich mit der Lust auseinanderzusetzen, sich die Zeit eigentlich für sich zu nehmen und zu sagen, hey, cooler Gedanke. Vielleicht denke ich mal drüber nach, was heißt denn das für mich? Und deswegen fand ich gerade deinen Gedanken so schön, weil dies genau das für mich zeigt, was im Moment fehlt. Diese Impulse. Und da bin ich jetzt so froh, dass es Bloggerinnen wie dich gibt, die gerade diese Impulse setzen. Und nicht nur bei Frauen, sondern dass du quasi auch wirklich beide Perspektiven abdeckst. Dass du sagst als Frau, hey, Männer, ihr könnt zu mir kommen, ich habe da Tipps für euch, ja, oder hier sind da Artikel, die ihr lesen könnt. Und genauso für die Frauen. Und das ist eine totale Seltenheit, weil die meisten Blogger, die ich kenne, haben sich eigentlich nur auf ein Publikum beschränkt, ja. Und das finde ich jetzt etwas ganz Einzigartiges, was du mitbringst. Und deswegen bin ich total froh, dass du jetzt heute hier mit mir den Podcast aufnimmst.
Ja, wobei ich also finde, dass dein Thema, was du gerade angesprochen hast, auch mit den Männern, also bei mir ist es ja so, ich schreibe schon für Frauen und für Männer, wie sie Frauen verstehen. Aber ich glaube auch, dass es jetzt Zeit wird, die Männer, also auch die Männer mal anzuhören, weil genau wie du jetzt beschrieben hast, das sind ja auch total neue Blick, also das ist ja eine ganz neue Blickrichtung wieder. Wieso will ein Mann 5x6 in der Woche? Und dann zu verstehen, dass es nicht am Sex liegt, sondern an der Aufmerksamkeit, an der Alleinzeit, an der Qualitätszeit mit seiner Frau. Ich glaube, das wäre auch ganz, ganz wichtig, jetzt einmal die Sexualität und Lust des Mannes zu thematisieren. Oder auch, ich meine, das kann ja auch für einen Mann nicht erfüllend sein, zu wissen, Pornos sind das Vorbild, er muss einen riesen Penis haben, er muss eine Frau stundenlang rammeln können. Das muss ja auch für einen Mann, kann ja auch nicht immer erfüllend sein. Also ich glaube, auch da braucht es vielleicht mehr Sensibilität und mehr Reinhören, vielleicht auch Vorbilder. Das fehlt wahrscheinlich noch total, keine Ahnung. Also ich, wenn ich an männlichen Sex denke, es kommt mir nur Pornografie in den Sinn oder abgehobene Tantra-Männer, die, also das ist jetzt natürlich
sehr subjektiv.
Sehr subjektiv. aber halt dieses, entweder dieses totale Extrem, also die beiden Extreme, die mir in den Sinn kommen, aber ich kann mir vorstellen und ich weiß nicht, wie es in der Mehrheit der Männer aussieht, dass die ja auch irgendwie die Sexualität, wie sie jetzt ist, nicht immer unbedingt erfüllend finden. Überhaupt, wenn sie immer das Gefühl haben, sie müssen bei der Frau andocken und die Frau lässt nicht. Also dieses alte Bild, sie müssen immer drum kämpfen und dann noch die ganzen Anforderungen erfüllen, weil die müssen ja richtig Leistung bringen, im Gegensatz zu Frauen, die ja in anderer Hinsicht Leistung bringen müssen oder Performance bringen. Ja, also das wäre total interessant, wenn wir das auch irgendwie einmal, wenn da einmal ein Mann vielleicht drüber bloggen würde. Oder
ja, ich bin
du
da, auch,
kennst du Experten?
Da muss ich auch mal auf die Suche gehen. Also ich kenne ehrlich gesagt fast nur Frauen, ein paar männliche Sexualpädagogen und Sexualtherapeuten, die ich quasi schon auch im Blog hatte, die berichtet haben. Aber jetzt explizit Männer, die sich für die männliche Lust wagen, etwas zu schreiben, ist, glaube ich, heutzutage auch schwer, weil wir so viele Frauen sind und die weibliche Lust jetzt ja wichtig ist. Und ich glaube, dieser Mann wird sehr viele Anfeindungen oder ist eine Hypothese durchleben müssen. Aber ich glaube schon, dass es so ein, zwei Männer gibt, die da was schreiben. Aber sie sind zumindest nicht zu mir rangekommen. Ich muss jetzt auch sagen, mein Spezialgebiet ist natürlich die weibliche Lust und nicht unbedingt die männliche Lust, wobei ich da natürlich auch gerade in der Paarlust viel arbeite, gerade auch in den Kursen. Aber da geht es mir viel mehr darum, die Kommunikation zu erläutern und die Möglichkeiten, die es gibt. Also ich werde jetzt nicht erklären, warum das Eierkraulen für den einen Mann schön ist und für den anderen nicht, sondern da geht es gerade darum, wie kriege ich das denn in meiner Partnerschaft zum Beispiel raus? Also wie komme ich in Kommunikation darüber? Was gibt es überhaupt? Welche Techniken könnten denn vielleicht spannend sein? Wie integriere ich ein Rollenspiel? Also so. Das waren jetzt zum Beispiel meine Ansätze, über die ich geblockt habe, was jetzt Männer angeht, weil ich natürlich immer gedacht habe, das ist vielleicht das, was noch nicht abgedeckt ist. Ja, weil das vielleicht ein Mann sich vorstellt, ja, wobei die pornografischen Sachen ja heute auch schon ganz anders geworden sind als früher, ne? Viel extremer teilweise und auch viel gezielter. Also man kann ja nach ganz bestimmten Untergruppen und Fetischen suchen und immer krasser werden, wo ich schon fast wieder finde, dass so ein Kuschelsex, also wenn ich einen normalen Kuschelsex habe, bin ich schon richtig extrem. Aber es hat ja fast keiner mehr. Das ist ja wie mit den Tattoos.
Ja.
Jetzt ist man besonders, nur weil man am ersten Date nur noch küsst. Das ist meine Hypothese. Das ist schon fast was Besonderes, wenn du beim Tinder-Date nicht beim ersten Date mit ins Bett hüpfst.
Ja, das ist ja aber wahrscheinlich die Natur der Sache, oder?
Wahrscheinlich, aber das ist halt ganz lustig, weil ich mit vielen Freundinnen natürlich darüber rede. Wir sind jetzt viele natürlich, die in festen Beziehungen sind. Aber natürlich hat man jeder in seinem Freundeskreis so ein, zwei Singles, mit denen man sich dann unterhält. Und wo mir letztens eine gesagt hat, ja, nee, die ist zu dem Typen hin, hat gesagt, nur damit du es weißt, ne, ich bin nicht so eine, wir werden heute nicht miteinander schlafen. Sie sind jetzt übrigens verheiratet und haben ein Kind, aber unabhängig davon fand ich überhaupt die Tatsache, dass man sich darüber schon Gedanken machen muss, sehr spannend, weil früher hat man sich ja verabredet, ist tausendmal ins Kino gegangen, dann, bevor es überhaupt zum ersten Kuss kam, da hat man dann gehofft, dass vielleicht im Kino es dunkel genug ist, dass man vielleicht den Arm irgendwie so hinlegen kann. Weißt du, wie ich das meine? Also zumindest als ich Teenie war. Also ich will jetzt nicht hier einen auf die Alten machen, ne? So alt sind wir jetzt auch nicht.
Boomer. Ja, also das ist interessant, ja. Ich glaube schon, dass wir sind ja die gleiche Generation, ja, dass wir das anders erfahren haben, weil da hat es weder Tinder noch, also da hat es vielleicht irgendwelche Chats gegeben, wo man aber anonym war. Also diese Dating-Apps, das war ja fernab. Und das Dating hat bei uns auch damals so ausgesehen. Ja, ich weiß nicht, wie es die heutigen Jugendlichen machen, das weißt du vielleicht eher, oder zu dir kommen wahrscheinlich eher Erwachsene, genau, oder schon, ja. Aber ich glaube schon, also bei Tinder, ich bin ja auch schon seit 4 oder 5 Jahren auf sämtlichen Dating-Apps unterwegs, auch beruflich, also 50% beruflich, 50% privat, und es ist halt, da ist halt die Barriere einfach kaum, also da ist halt keine Barriere mehr vorhanden. Das ist wie mit der Kommunikation, über die wir vorher gesprochen haben. Die Wege sind kürzer, und da ist es auch so, Tinder führt dann in vielen Fällen direkt zu Sex. Also das ist das Tor zum Sex. Obwohl ich bin da noch ziemlich altmodisch und sage, Tinder ist für mich in erster Linie noch eine Plattform zum Kennenlernen, denn es gibt genug Sexplattformen, und wenn ich wollte, würde ich mich dort anmelden und nicht auf Tinder. Ja.
Ich benutze Tinder zum Beispiel total gerne im Urlaub. Das habe ich irgendwann, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Und zwar, ich glaube, da war ich zu Gast. Ich habe Tinder selten fürs Dating damals benutzt, als es rauskam, sondern ich habe mich angemeldet und habe geschrieben, ich bin hier im Urlaub, weil ich bin früher ganz viel allein gereist. Ich suche jemanden, der mir die Stadt zeigt, und habe da Männlein und Weiblein quasi geswiped, und ich habe immer ganz, ganz tolle Reisebegleitungen gefunden, die mir die Stadt gezeigt haben. Und zwar nie sexuell, auch Frauen, war total interessant. Ich wurde dann auf Partys mitgenommen. Einmal war ich sogar im Theater, weil das Schauspieler waren, die ich da geswiped hatte, und es war eine ganz, also man kann es auch anders nutzen, und ich glaube auch, dass das so ein bisschen diese Einstellungssache ist, aber ich glaube, dass viele einfach auch diese Angst haben, die auch berechtigt ist, dass da natürlich viel darum geht, eine schnelle, kurzfristige Beziehung zu treffen, aber ich habe auch wirklich viele Freunde in meinem Bekannteskreis, die jetzt Tinder-Babys haben, also die geheiratet haben, und es ist natürlich nur eine weitere Plattform, über die man jemanden kennenlernen kann, aber es macht was mit einem, wenn man keine Matches hat, wenn man ständig irgendwelche Penisbilder zugeschickt kriegt, wenn man angemacht wird, weil man nicht innerhalb von einer halben Stunde zurückantwortet. Also es gibt halt so viele negative Erfahrungen, die man vorher im Dating nicht gemacht hatte. Ja, wenn ich abends weggegangen bin, ich habe Leute kennengelernt, da war das Schlimmste, was passiert ist, dass ich gesagt habe, nee, oder man hat weggeguckt oder so. Aber diese direkten Absagen, diese direkten negativen Erfahrungen, die jetzt so viele machen müssen, Männer und Frauen, die fand ich, gab es so extrem nicht. Weißt du, was ich meine? So dieses, sagen wir, wie so eine Watsche. Also er berichtet mir ganz viele Männer, dass sie das von Frauen kriegen.
Ja, also ich glaube auch, die Frustration ist natürlich auf Seiten der Männer viel höher als bei Frauen, weil es ja nach wie vor so ist, dass die Männer die Frauen anschreiben und dann eben dementsprechend keine Antwort bekommen. Ich glaube auch, so wie du sagst, es kann ganz doll genutzt werden für solche unverbindlichen Geschichten oder auch für freundschaftliche oder einfach auch mal zum Schreiben. Also ich nutze es tatsächlich zu 98% zum Schreiben, weil ich mich austauschen möchte. Und wenn mir dann echt, also das ist dann wie eine Beschäftigung, und es gibt ja auch genug am anderen Ende der Leitung, die auch nur schreiben möchten.
Übrigens nochmal zwischendurch, wir haben beide überhaupt nichts gegen Tinder, und das war überhaupt nicht abwertend gemeint. Also wir finden, das ist eine ganz tolle Plattform. Muss man ja immer nochmal erwähnen, wenn man quasi über so Marken spricht. Ich glaube, dass das einfach ein super Potenzial ist. Man muss halt nur aufpassen, wie man diese Plattform nutzt. Und da bräuchte unsere Gesellschaft manchmal eine Anleitung, habe ich das Gefühl.
Genau, also ich finde es ja, ich nutze es ja selbst, also kann es ja nicht, oder aber ich spreche jetzt auch von Dating-Apps im Allgemeinen, also da ist auch nicht nur Tinder, sondern Lavoo, Badoo und so weiter mit gemeint. Genau, ich glaube generell, dass das nicht nur ein Online-Dating-Problem ist, sondern dass wir als, und jetzt kommen wir richtig in die Tiefe schon, dass wir generell mit Online-Kommunikation noch unsere Schwierigkeiten haben, ja. Das sieht man ja auch auf Social Media in den Diskussionen. Also ich glaube, der Mensch, also die Digitalisierung ist so weit vorangeschritten, aber der Mensch ist noch nicht nachgerückt mit seinem Hirn. Und ich hoffe inständig, es wird dann im Bereich der Ethik, dass sich dann noch mehr tun wird, also gerade was die Kommunikation im Internet betrifft. Und ich glaube, das wird dann so einhergehen. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zum Beispiel schon Kindern und Jugendlichen den Umgang mit Smartphones und Internet beizubringen. Und also da könnten wir jetzt wahrscheinlich, also ich glaube, das ist Inhalt für noch weitere 3 Folgen. Aber ja, es hat seine Vor- und Nachteile, aber es ist eine nette Art, sich zu unterhalten. als Abschluss.
Genauso würde ich das auch quasi, ich stimme dir in allen Punkten zu. Ich glaube auch, dass die Pandemie, die wir jetzt erlebt haben, letztes Jahr beziehungsweise noch dieses Jahr erleben, auf jeden Fall eine digitale Revolution gebracht hat. So wie die industrielle Revolution ist das jetzt quasi eine Beschleunigung, gerade auch was diese Ethikgesetze angeht und die Möglichkeiten. Ich glaube, dass da noch ganz viel auf uns zukommen wird, wo wir jetzt einfach nachrüsten müssen. Also wir als Menschheit einfach der Technik nachhinken und das einfach lernen dürfen. Und wir sind ganz schön abgeschweift in dem Podcast, deswegen, aber es war auch zu erwarten. Ich werde dir jetzt nochmal unsere letzten drei Fragen stellen, die wir unseren Podcast-Gästen immer stellen. Und zwar interessiert uns natürlich auch, was bedeutet für dich persönlich Sex oder Sexualität?
Also Sexualität im Sinne von Sex, also wirklich jetzt heterosexueller Sex, finde ich, ist auch eine Form, große Lust zu erleben, abzuschalten, aber auch sich selbst auszudrücken und kennenlernen zu dürfen. Deshalb ist jeder und jede privilegiert, die Sexualität erleben darf, so wie sie oder er das möchte und sich das vorstellt.
Sehr schön. Also Freiheit für beide.
Ja, definitiv, ja.
Und welches Obst und Gemüse wärst du denn?
Also das ist witzig, also das ist sehr schwer. Ich wäre auf jeden Fall kein Fenchel, weil den verabscheue ich. Ich esse zwar lieber Gemüse, wäre aber wahrscheinlich eher ein Obst und ich würde mich da wahrscheinlich wahrscheinlich so eine rote Johannisbeere. Schaut sehr saftig aus von außen und rot und zieht die Aufmerksamkeit auf sich, kann aber sehr sauer sein. Das ist ein Glücksspiel.
Herrlich, also das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht im Podcast.
Okay.
Super. Ich liebe ja diese Ideen, welches Obst und Gemüse die Leute sein könnten. Wir haben ja über viele Tipps und Tricks jetzt im Podcast schon gesprochen, aber hast du noch so eine letzte Empfehlung für unsere Hörer, wenn es darum geht, wo sie vielleicht nochmal schauen können oder einen Film oder ein Buch? Was du sagst, so aus dem ganzen Herzen, das kann ich empfehlen.
Ja, also meine Heimat, und das habe ich ja auch studiert, ist ja die Kommunikation. Und das war auch die interpersonale Kommunikation, die sehr, 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 sehr wichtig für mich ist. Und ich glaube, wenn ich da nur eine Person empfehlen dürfte, dann wäre es Dale Carnegie. Entweder, je nachdem, was man jetzt gerade so braucht im Leben, entweder sein Sorge dich nicht lebe oder Wie man Freunde gewinnt. Also das wären meine Buch- oder Hörbuchempfehlungen.
Ja, beide Bücher kann ich auch nur empfehlen. Ich habe sie auch gelesen. Sehr, sehr schöne Bücher, die auch einfach das Leben bereichern. Genauso wie hoffentlich auch diese Podcast-Folge heute ganz viele Menschen nochmal bereichern wird. Herzlichen Dank, dass du in den Podcast gekommen bist, Ines. Ich hoffe, wir werden noch ganz viel von dir hören und lesen.
Ja, danke für die Einladung. Und ja, auf jeden Fall motivierend für mich. Und ich glaube, aus unserem Gespräch haben sich auch wieder viele, viele weitere Ideen und Überlegungen und Ideen vor allem für Artikel ergeben.
Und danke euch auch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns angehört habt, das Gespräch verfolgt habt. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt uns gerne an eros-und-psyche@herzensdialoge.de. Oder hinterlasst uns gerne einfach ein Feedback bei Apple Podcast auf unsere Folge. Herzlichen Dank euch. Bis demnächst.